Das ist nicht fair. Da ist nichts Faires dran, wer ein Kind kriegt und wer nicht.
Nah und direkt. Ein Podcast der WAZ, WP und NRZ.
Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nah und direkt. Thema heute: ungewollte Kinderlosigkeit und wie Menschen, vor allem Paare, damit umgehen. Laut dem Bundesamt für Familie haben rund ein Drittel der Paare zwischen 25 und 59 Jahren unerfüllte Kinderwünsche. Welche Möglichkeiten haben diese Paare eigentlich? Was macht das mit den Menschen, wenn sie keine Kinder bekommen? Und warum das kein Tabuthema ist? Das sind die Fragen, die wir uns heute hier stellen. Mein Name ist Jan Reckwig und ich spreche darüber mit Funke-Redakteurin Jennifer Schumacher und Katharina Appia. Sie ist Podcasterin und Coach aus Dortmund. Hallo.
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 Jenny, du arbeitest hier in Essen am Newsdesk und bist selbst auch Mutter. Wie bist du auf das Thema ungewollt kinderlose Paare aufmerksam geworden?
Vor einigen Wochen habe ich ein Paar porträtiert für die Funke-Titel, das seit 6 Jahren versucht hat, ein Kind zu bekommen. Es hat nicht geklappt. Darunter hat die Beziehung sehr gelitten. Die Frau hat sehr gelitten. Und ich habe deren Geschichte aufgeschrieben, die in diesem Fall zum Glück ein Happy End hat und es nach mehreren Versuchen und einem harten Weg samt Hormone, künstlicher Befruchtung beim letzten Versuch tatsächlich geklappt hat. Und durch die Berichterstattung über dieses Paar hat mir ein Kollege einen Link weitergeleitet, der mich eben zu Katharina Appia gebracht hat. Und ich fand das ganz spannend. Und er sagte, das ist doch dein Thema, magst du dich da nicht vielleicht mal drum kümmern? Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, mir den Podcast angehört und dachte mir, es ist sehr wichtig, das Thema auch nochmal von dieser Seite zu beleuchten und eben die Menschen auch mal vorzustellen, bei denen es eben kein Happy End gab und was diese Paare für Möglichkeiten haben, damit umzugehen, eben einen neuen Lebensplan B zu entwerfen.
Katharina, bei dir ist ja vor einiger Zeit auch so ein Umbruch im Leben gegeben. Du hast in der Vergangenheit eher für große Unternehmen gearbeitet. Zuvor hast du Medienwissenschaft, Soziologie und internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik studiert. Du bist selbst ungewollt kinderlos. Ist das der Hauptgrund für deine Selbstständigkeit?
Ein großer Grund. Also ich habe mehrere Gründe. Also ein Grund war sicherlich, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass ich in diesen großen Unternehmen furchtbar unglücklich bin. Dass meine Kreativität da untergeht, dass ich vielleicht ganz gut funktioniert habe, aber nicht glücklich werde. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, verdammt, ich habe noch fast 30 Jahre bis zur Rente. Und das kann ich nicht aushalten. Also das war so der eine Grund. Und das hat sich natürlich gemischt mit meiner persönlichen Lebenskrise, die ich hatte. Dass mein Mann und ich keine Kinder kriegen können. Und ja, das in Kombination hat dazu geführt, dass ich mich selbstständig gemacht habe.
Du erzählst ja in deinem Podcast auch sehr offen über diese Situation mit dieser Kinderlosigkeit. Wie kam es dazu, beziehungsweise willst du deine Geschichte dazu mal erläutern?
Ja, sehr gerne. Ich war Mitte 30, so typisch Akademikerin, ne, gut ausgebildet, hatte mich so ein bisschen ein Stück weit hochgearbeitet in der damaligen Firma, wo ich gearbeitet habe, und war dann irgendwann bereit dazu, Kinder zu kriegen. Ich komme von einer alleinerziehenden Mutter. Meine Mutter hat uns 3 Kinder alleine großgezogen. Für mich war es immer wichtig, dass ich eine gute Ausbildung habe. Und ja, es war so halt einer meiner Glaubenssätze. Und deswegen war ich schon relativ alt mit Mitte 30. Das muss man natürlich schon auch sagen. Ich glaube, ab 34 gilt man, glaube ich, als spätgebärend schon, ne? Oder schon noch früher?
Ich glaube 35. Es wurde angeboten. Früher war es mal 30, es ist jetzt 35.
Okay, also mein Mann und ich hatten uns dann entschieden, so hey, ja, passt, geht gerade gut, alles da, was man irgendwie braucht, um ein Kind großzuziehen. Und wir haben es versucht und es ging relativ schnell, dass es auch funktioniert hat. Und dann wurde aber auch relativ schnell klar, dass es dann doch nicht funktioniert hat, weil ich nämlich ein sogenanntes Windei hatte. Das heißt, also ich kann das natürlich jetzt nur laienhaft erklären, dass ja die Fruchthöhle angelegt ist, aber das Embryo halt nicht. Also die Zellteilung hat irgendwann aufgehört. Das wächst nicht mehr. Und ja, dann beim ersten Termin bei der Frauenärztin kriegt man den Ultraschall. Und normalerweise sieht man die Fruchthöhle und so einen ganz kleinen Punkt. Und den konnte man nicht sehen. Und erstmal war ich entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen, so beim ersten Mal. Hab dann natürlich mich auch im Internet schlau gemacht und viele haben gesagt, ach, es versteckt sich und warte nochmal 1-2 Wochen ab und so weiter. Das habe ich dann auch getan. Ja, aber 2 Wochen später war halt immer noch nichts zu sehen. Und irgendwann muss man was sehen und auch einen Herzschlag hören. Und dann wurde halt klar, okay, da ist nichts. Mein Körper hatte mir sozusagen auch ein Stück weit vorgegaukelt, ne? Also, dass ich halt schwanger bin, weil ich hatte natürlich, die Hormone waren da und alle, ja, alle Symptome, ja, inklusive Übelkeit und so weiter und so weiter. Mein Körper hat sich schon umgestellt und auf die Schwangerschaft vorbereitet. Also alles war da, aber leider kein Embryo, kein weitergewachsenes. Ja, und von meinen 4 Fehlgeburten insgesamt war das 3-mal der Fall. Also dieses, ja, ein bisschen, also ich habe das immer so als perfide empfunden. Ne?
Glaube ich.
Man freut sich und alles ist da und dann so, oh ja, leider doch nicht. Genau, das hat, ja, der ganze Weg hat so 5 Jahre ungefähr gedauert. Ja.
Und dann hast du kurz darauf dich entschieden, auch aus deinem Beruf auszuscheiden, oder?
Nee, das war einfach ein paralleler Prozess. Mein Vertrag ist ausgelaufen, aus unterschiedlichen Gründen ist er dann nicht verlängert worden. Auch so ein bisschen, wenn ich jetzt zurückblicke, war es natürlich auch schon ein bisschen Widerstand von meiner Seite. Also wir haben in Köln ganz lange gewohnt, dann sind wir umgezogen und dann habe ich mich halt entschieden, okay, ich möchte irgendwie nochmal was anderes machen. Ist irgendwie gerade eine gute Zeit im Leben, nochmal neu zu starten, beruflich nochmal neu zu starten. Ja, und dann habe ich halt geguckt, okay, was mache ich denn? Ne? Weil ich halt in der Entwicklungshilfeorganisation der Bundesregierung gearbeitet habe. Also ich war schon sehr, sehr spezialisiert, allein auch durch mein Studium und so weiter. Aber da habe ich gedacht, okay, ich bilde mich erstmal weiter. Und dann habe ich halt eine Ausbildung zur Mediatorin gemacht. Ich habe eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Ich wusste noch nicht, wohin es mich führt. Ich wusste ganz lange nicht, wohin es mich führt. Ich hatte einfach erstmal Bock, wieder zu lernen. Ne? Ganz, ganz viel Neues irgendwie aufzusaugen und habe dann einfach festgestellt, wow. Das ist total mein Ding. Das ist total spannend. Und warum habe ich eigentlich nicht Psychologie studiert? Und ne, also so, es war halt, wie gesagt, ein Prozess. Und irgendwann kam die Idee. Das ist auch nicht meine Idee, das muss ich auch dazu sagen. Es gibt Kinderwunschcoaches in Deutschland, ganz, ganz wenige nur, also ich glaube 4, 5 Stück. Die Franziska Färber aus München, die kann ich so hervorheben, weil die, glaube ich, so die erste war, die halt auch ein ähnliches Schicksal hat, also ungewollt kinderlos ist und auch da halt was draus gemacht hat sozusagen. Und irgendwann hat sich das verbunden, ne, meine Ausbildung, die ich gemacht habe. Und dann dachte ich so, okay, das wäre doch eigentlich eine gute Idee. Und auch gleichzeitig ist es halt mein Herzensanliegen und ich glaube, dass ich halt einfach authentisch bin, dadurch, dass ich weiß, wovon ich rede. Ne?
Jetzt sprichst du ja in deinem Podcast Alles da, nur Ella nicht, Überleben ohne Kind, so heißt der. Sehr offen über deine ungewollte Kinderlosigkeit. Hilft dir das auch dabei, also dein Schicksal und auch das von deinem Partner besser zu verarbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Ich spreche jetzt offen darüber. Das ist für mich ein Riesenerfolg. Das war nicht immer so. Ich habe mich ganz, ganz lange zurückgezogen, habe wirklich nur mit meinem engsten Kreis darüber gesprochen, bin überhaupt nicht rausgegangen damit, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Und dieser Podcast war eine Art Befreiung für mich, zu sagen, nein, ich möchte nicht mehr schweigen, ich möchte nicht mehr unsichtbar sein, es ist mir auch egal, was die Leute denken, ich rede jetzt darüber, weil ich auch genau weiß, da draußen gibt es so viele Menschen, denen es ähnlich geht und die Rückmeldungen, die ich halt auf meinen Podcast kriege, sind halt auch wahnsinnig toll, ne, dass sie sich halt, vor allen Dingen Frauen muss man sagen, ne, dass sie sich weniger alleine fühlen und verstanden fühlen und insofern war der Podcast wirklich eine Befreiung aus meiner eigenen Schweigezone, die ich um mich herum errichtet hatte.
Und warum ist es so schwer, darüber zu sprechen für die Menschen?
Aus vielen unterschiedlichen Gründen. Also von Schamgefühlen über, man fühlt sich unzulänglich, man fühlt sich weniger wert, ne, in einer Gesellschaft, die sehr auf Kinder ausgerichtet ist, wenn man da nicht dem normalen Weg folgt sozusagen, ne, also Heirat, Haus und Kind im besten Fall, also wer das für sich haben möchte, da ist man halt einfach anders. Und mit dieser Andersartigkeit umzugehen oder rauszugehen, man hat ja sich nicht entschieden dafür, anders zu sein, sondern man ist da so reingeworfen worden in diese Situation. Das ist schwierig. Es ist schwierig, weil nicht alle Menschen Verständnis haben, ne? Also weil schon dann und wann auch solche Sachen kommen wie, naja, ist ja nicht so schlimm, schafft euch halt einen Hund an. Könnt ihr lange schlafen. Das ist auch sicherlich gar nicht böse gemeint, aber man fühlt sich dadurch natürlich nicht gerade ernst genommen in dem Ganzen. Ne? Also, dass das halt wirklich zu einer Lebenskrise führen kann, das sehen ganz, ganz viele Menschen, glaube ich, einfach nicht. Ja, also deswegen, und halt, es ist halt eine Trauer, eine riesige Trauer, die man natürlich auch vor allen Dingen mit sich selbst ausmachen muss. Und ich vergleiche diese Trauer immer mit, wenn man einen Angehörigen verloren hat. Am Anfang hat man eine akute Trauerphase und irgendwann wird es weniger. Aber denjenigen wird man trotzdem immer vermissen, auch wenn es 20 Jahre her ist. Und so ähnlich ist es, kann man sich das auch vorstellen. Also bei mir war das zumindest so mit meinem Kinderwunsch. Und überhaupt das Thema Trauer ist ja in unserer Gesellschaft auch nicht sehr präsent. Was sagt man einer Frau, die im 7. Monat eine Totgeburt hat? Na, da sind die meisten Leute sprachlos. und ziehen sich auch ganz, ganz oft zurück. Also ich habe es ganz oft gemerkt, dass die Leute sich zurückgezogen haben, weil, also ich vermute mal auch, weil sie nicht so richtig wussten, wie sie damit umgehen sollen. Und weil sie dann vielleicht gerade ein Kind gekriegt haben und mir ist ja schon klar, dass es ein Riesenglück ist und dass viele sagen, oh Gott, ne, ich wusste gar nicht, wie groß eine Liebe sein kann und so weiter, was da ja alles so hinterhängt. Und ganz viele können, glaube ich, mit mir und mit meinem Schicksal, möchte ich es mal nennen, nicht so gut umgehen. Und deswegen war es halt auch schwierig. Aber vor allem muss ich gestehen, weil ich mich selbst, ja, scheiße gefühlt habe, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Unzulänglich, so nach dem Motto, das kriegt irgendwie jeder hin, aber ich krieg's nicht oder wir kriegen es nicht hin. Das war schon schwierig.
Jenny, du hattest ja auch mit einem Pärchen gesprochen, wo es lange Zeit auch so aussah, dass sie kein Kind kriegen würden. Was haben die denn von ihren Erfahrungen berichtet damals?
Das war so, dass die es auch ganz, ich sag mal, klassisch versucht haben und irgendwann nach einem Jahr bemerkt haben, so wird es nichts. Die Frau, muss man dazu sagen, war noch relativ jung. Die war, ich glaube, Mitte 20, also auch in einem Alter, wo man, ich sag mal, sagt, ne, beste Gesundheit, da steht einer Schwangerschaft ja eigentlich nichts im Wege. Ihre Schwester ist fast zeitgleich auch schwanger geworden und da kam bei denen relativ viel zusammen und sie konnte sich das lange nicht erklären. Dann haben sie nach einem Jahr sind sie in ein Kinderwunschzentrum gegangen. Hier in Essen haben sich dort beraten lassen, weil sie für sie dann klar wurde, wenn es auf diesem Wege nicht funktioniert, müssen wir uns Hilfe suchen, weil sie es unbedingt wollte. Das Ganze hatte dann aber für sie gesundheitlich natürlich einige Folgen. Die musste jede Menge Hormone nehmen, hat sich ganz oft schlapp gefühlt, ist depressiv geworden, hat mit Übergewicht gekämpft und Hormone machen unglaublich viele Dinge mit dir. Ich kann das selber nach meiner Schwangerschaft bestätigen. Das sind Sachen, da rechnest du vorher nicht mit, das hast du nicht auf dem Schirm. Und für sie war das halt unglaublich schlimm auch und natürlich auch für ihren Partner, weil du natürlich trotzdem keine Garantie bekommst, dass es klappt. Und die haben mehrere Versuche gestartet, kann ich vielleicht später auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Es gibt die sogenannte Insemination, wo der Samen des Mannes direkt in den Eileiter eingebracht wird, in dem Kinderwunschzentrum. Da hat deren Krankenkasse 7 Versuche bezahlt und das hat nicht funktioniert. Danach sind sie dann auf die tatsächlich künstliche Befruchtung gegangen, wobei ja quasi die Eizelle außerhalb befruchtet wird und dann in den Körper wieder eingesetzt wird. Das klingt ganz einfach, ist aber tatsächlich wohl eine unfassbar schmerzhafte Prozedur. Davon hatte mir die Mutter dann auch berichtet oder die Frau auch berichtet. Und ja, das hat dann erst bei dem dritten Versuch und ja letzten Versuch tatsächlich geklappt. Die war zwischenzeitlich so verzweifelt, dass sie ihrem Mann sogar vorgeschlagen hat, dass er sie verlassen soll, weil sein großer Wunsch natürlich auch es war, irgendwann mal Vater zu werden. Und sie ihn mit dieser Verzweiflung, also sie hätte eher in Kauf genommen, dass er mit einer anderen Frau glücklich wird, als ja unglücklich mit ihr quasi, für ihn wäre das nie in Frage gekommen, natürlich nicht. Er hat gesagt, ich bleibe immer bei dir, ganz egal, was passiert.
Ist ja auch ein harter Schritt eigentlich.
Absolut, also auch von ihr ein harter Schritt, überhaupt das in Erwägung zu ziehen. Aber das zeigt eben auch, wie sehr sie da mit sich gehadert hat. Ja. Und am Ende hat es dann funktioniert. Ist ihr ganz großes Glück jetzt natürlich auch. Aber es war ein sehr harter Weg. Und ich kann viele verstehen, die da eben nicht bereit sind, den zu gehen, weil das vieles mit einer Beziehung macht und auch vieles mit der Gesundheit eines Körpers.
Ja. Jetzt ist es ja gerade so, dass Frauen auch gerne quasi schweigen, wenn sie eine Fehlgeburt hatten. Warum ist das so? War das bei dem Pärchen auch so, dass sie da mit ihren Freunden nicht drüber gesprochen haben? Oder?
Ja, sie haben sogar, und das haben sie auch bis heute, deswegen haben wir die Geschichte auch anonymisiert, der Familie, also ist ein deutsch-türkisches Pärchen und seine Familie lebt noch immer in der Türkei und dort, die Familie weiß nicht, auf welchem Wege dieses Kind entstanden ist. Da wird das auch bewusst verschwiegen, weil es auch als eine Art Makel einfach gesehen wird, dass sie halt nicht, ich sag mal, auf natürlichem Wege ein Kind bekommen konnten, sondern sich dafür Hilfe suchen mussten. Ne, das ist nochmal kulturell vielleicht auch ein Unterschied, da haben Kinder noch einen deutlich höheren Stellenwert, auch viele Kinder gehören dazu, einer Familie dazu und die haben sich einfach geschämt. Und insofern sprechen sie da bis heute nicht drüber, wie ihr Sohn entstanden ist oder wie schwer der Weg dorthin war. Je länger die Hochzeit zurücklag, umso schlimmer war jeder Familienbesuch in der Türkei, weil da das zwingend zusammengehört. Es ist nicht möglich, dass man sagt, nö, wir machen uns mal, also wir wollen gar keine Kinder. Und für sie wurde das natürlich immer schwieriger, da noch Antworten zu finden.
Hast du da auch Erfahrungen mitgemacht, dass Leute dann ungern darüber sprechen, wenn es Fehlgeburten gibt?
Ja, klar. Auf jeden Fall. Genau, es wird als Makel gesehen. Im interkulturellen Kontext ist es nochmal zum Teil extremer. Ja, also mein Vater zum Beispiel kommt aus Ghana, aus Westafrika. In Afrika ist es ja auch so völlig normal, Kinder zu haben. Also es ist fast unvorstellbar, keine zu haben. Da wird man auch mit dem einen oder anderen ganz schön auch konfrontiert, ne, mit der einen oder anderen Frage. Ne? Manche waren zu höflich, aber klar kommen natürlich da schon auch Fragen und ja, da wird nachgebohrt. Klar. Ja, die ganz wenige sprechen darüber. Und man sieht es ja immer mal wieder, wenn irgendwelche Promis sich outen, was das angeht. Ne? Also hier der Mark Zuckerberg zum Beispiel. Ne? Die Frau hatte 2 oder 3 Fehlgeburten gleich, bis es geklappt hat und so. Das hat echt noch Wellen geschlagen. Das muss man sich mal vorstellen, dass er darüber spricht. Ja? Und letztendlich ist es so, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Zahlen, aber man schätzt so, dass jede 5. Schwangerschaft eine Fehlgeburt ist. Also gibt's da ganz viele Fehlgeburten da draußen und nur die wenigsten sprechen darüber. Und ich weiß nicht, ob das auch was damit zu tun hat, also da spricht jetzt vielleicht ein bisschen auch die Soziologin aus mir, noch so aus dieser Nachkriegsgeneration, ne? Die Frauen, die mussten hart sein, die mussten Deutschland wieder aufbauen, also ein bisschen überspitzt natürlich, ne? Da hieß es, stell dich nicht so an, weitermachen und so weiter. Ne? Da hat man nicht über psychische Probleme gesprochen. Ja, das war halt überhaupt nicht üblich und ich glaube, das hat sich so ein bisschen, zumindest was das Thema angeht, könnte ich mir vorstellen, könnte es ein Grund sein, warum sich das bis heute noch weiter durchgezogen hat.
Wie gehen denn die Ärzte in solchen Fällen mit einem um? Sprechen die einen eher nüchtern an oder ist da schon auch so ein bisschen Empathie dabei? Wie sind da deine Erfahrungen gewesen?
Also ich hatte tatsächlich Glück. Meine Ärzte, die ich hatte, waren sehr empathisch. Meine Frau, damalige Frauenärztin in Köln, die war super. Die war ganz, ganz süß zu mir. Und 2 der 4 Geburten hatte ich in der Kinderwunschklinik. Und die Ärzte sind ja sowieso nochmal ganz anders sensibilisiert. Also da habe ich mich schon auch gut aufgehoben gefühlt. Aber natürlich gibt es auch andere Geschichten, ne? Gar keine Frage. Was mir gefehlt hat, ist zum einen die Aufklärung, dass eine Beerdigung möglich gewesen wäre. Viele Kliniken bieten das an, dass sie so 3-4 Mal im Jahr so Sammelbestattungen machen von Fehl- und Totgeburten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da so zurückdenke, ich hätte, glaube ich, gern einen Ort zum Trauern gehabt.
Also das, zum Abschied nehmen,
ja,
auch.
Ja, mal eine Kerze hinstellen oder mal ein Blümchen oder so. Das finde ich total schade. Das wusste ich ehrlich gesagt bis vor kurzem nicht, dass das geht. Da macht einen wirklich keiner drauf aufmerksam. Und sogar, dass es möglich ist, eine Geburtsbescheinigung sogar zu bekommen. Das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst. Also theoretisch hätte ich jetzt wahrscheinlich, also die eine zählt wahrscheinlich nicht, aber hätte ich jetzt 3 Geburtsbescheinigungen irgendwie. Vielleicht hätte das auch nochmal was dazu beigetragen, dass ich besser trauern kann und auch vielleicht ein bisschen besser Abschied nehmen kann.
Jetzt ist es ja so, dass auch Väter trauern. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Also du hast ja auch mit diesem Pärchen gesprochen. Wie äußert sich das bei Vätern? Oft, man spricht ja meistens dann doch eher über die Mütter. Mhm. Hast du auch schon mal mit einem Vater zum Beispiel auch gesprochen, der bei dir in deiner Sprechstunde war?
Also ich habe jetzt noch, meine Praxis ist ja noch relativ neu, ne? Möchte ich dazu sagen. Ja, es ist, ich weiß halt nicht, ob es ein Klischee ist tatsächlich, dass Männer und Frauen schon unterschiedlicher trauern oder ob es auch einfach eine Typsache von Mensch ist, ne? Aber ich würde jetzt sagen, aus meiner Erfahrung heraus ist es tendenziell eher so, dass Männer halt anders trauern und mehr in sich zurückgezogen und oftmals nicht so gerne darüber sprechen. Das ist bei manchen Frauen zumindest anders, aber das kann man auch nicht pauschalisieren. Es gibt auch Frauen, die möchten nicht darüber sprechen. Das ist wirklich total unterschiedlich, wie die Leute damit umgehen. Aber tendenziell, also ich kann es zum Beispiel meinem Mann sagen, dass er natürlich ganz anders getrauert hat als ich. Aber er hatte halt immer ein offenes Ohr für mich. Er hat immer akzeptiert, wenn ich zum 10. Mal geweint habe oder sonst irgendwas. Ne? Also er hat meiner Trauer Raum gegeben und ich seine aber auch. Ne? Auch wenn er da halt, wie gesagt, nicht so oft drüber reden wollte.
Okay. Ja, das war bei dem Paar eine ganz ähnliche Erfahrung, glaube ich. Da hat der Mann sich da auch eher zurückgezogen, hat sich da hat er die Rolle eingenommen, für seine Frau einfach da zu sein, ne, die häufiger in den Arm zu nehmen, hat aber auch selber in dem Gespräch nicht viel über seine Trauer gesprochen, hat natürlich gesagt, wie schlimm auch die Zeit für ihn war, aber es ist sie ist da deutlich offener mit umgegangen, aber ich glaube ganz ähnlich wie du, Katharina, dass das eine Typfrage ist, nicht unbedingt vom Geschlecht abhängt, sondern einfach jeder auch anders trauert.
Ja. Und was vielleicht auch noch als Punkt hinzukommt, sind auch die Hormone. Also man darf ja nicht vergessen, bei so einer Fehlgeburt, also bei mir war das ja so, ich habe ja Schwangerschaftshormone gehabt und dann hatte ich keine mehr. Das macht ja auch noch mal ganz, ganz viel mit dem Körper und mit den emotionalen Reaktionen. Die hängen ja dann auch damit zusammen, dass wir Frauen das vielleicht noch mal extremer erleben, möchte ich es mal ausdrücken.
Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, du hast quasi vorher diese Schwangerschaftshormone noch gehabt und dann wie so mit einer Schere abgeschnitten, so in dem
ja,
Sinne?
Ja, also die werden ganz, ganz schnell ganz viel weniger, auf jeden Fall, wenn dann die Fehlgeburt stattfindet. Ne? Und auf einmal, also es war halt so eine Hochphase. Ich war total happy, auch wenn ich mich übergeben habe und so, ne? Aber es war einfach so ein riesiges Glücksgefühl, was ich vorher so extrem körperlich und emotional nicht kannte. Und auf einmal, ja, also ich hatte zwei Ausschabungen, dann ist das raus, ja, und dann sind die Schwangerschaftshormone auch sehr, sehr schnell wieder raus und dann ist man auf einmal ziemlich weit unten.
Jenny, ist es aber jetzt trotzdem so, dass man in NRW gibt es jetzt so eine neue Unterstützung, das heißt, NRW macht jetzt bei der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit mit. Was ist das für eine Unterstützung? Also was haben diese Pärchen jetzt für neue Möglichkeiten?
Also generell ist das eine Initiative des Bundesfamilienministeriums, muss man sagen, wo sich NRW jetzt auch als eines von mehreren Bundesländern mit rangehangen hat. Was ich finde auch ein bisschen fragwürdig ist, warum das nicht einfach bundesweit einheitlich ist. Also warum werde ich als Paar in Bayern mit meinem Kinderwunsch nicht finanziell gefördert, als Paar in NRW allerdings schon jetzt neuerdings. Gut, aber das soll hier keine Rolle spielen. Insgesamt sind seit Ende August, seitdem kann man einen Antrag auf diese finanzielle Förderung stellen, deutlich über 200 Anträge schon eingegangen, was relativ viel ist. Also in kürzester Zeit mittlerweile dürfte die Zahl deutlich drüber sein. Das ist jetzt ein Stand von September. Insgesamt fördert die NRW-Landesregierung die Kinderwunschbehandlung zu 50% bei verheirateten Paaren und bei unverheirateten Paaren zu 25%. Den Rest trägt dann meistens die Krankenkasse. Die meisten Krankenkassen fördern den Kinderwunsch auch mit bis zu 50%, einige sogar zu 100%. Da kann man sich aber auch ganz gut im Internet schlau machen. Und das ist, glaube ich, schon hilfreich und auch für viele Paare tatsächlich ein Kriterium. Also wenn man überlegt, dass eine künstliche Befruchtung bis zu 3.000 Euro kosten kann oder sogar noch mehr, also das ist nur ein Durchschnittswert, dann weiß man, wie schnell man da bei mehreren tausend Euro landet. Und für Paare, die diese finanziellen Mittel eben nicht haben, war es bislang de facto kaum möglich, sich auf diesem Weg den Kinderwunsch zu erfüllen. Insofern ist das, glaube ich, ein sehr wichtiges und gutes Instrument, um Familien in ihrem Kinderwunsch zu bestärken und zu fördern. Was man dabei auch noch beachten sollte, wenn man einen solchen Antrag stellen möchte, gefördert wird der Wunsch oder diese Finanzierung gilt für Paare, wenn die Frau zwischen 25 und 40 Jahre alt ist und bei dem Mann zwischen 25 und 50 Jahre. Dann greift eben diese Förderung des NRW-Familienministeriums und auf der Homepage kann man sich die Anträge ganz leicht runterladen beziehungsweise auch direkt stellen. Was nochmal spannend ist, ist, dass in einigen Bundesländern, in denen es diese Förderung vorher nicht gab, die Zahlen der erfolgreichen Kinderwunschbehandlungen extrem angestiegen sind. Also das hat mir auch nochmal das deutsche IVF Register bestätigt. Das ist ein Zusammenschluss aus Kinderwunschzentren, die dieses Instrument eben auch sehr wichtig erachten, weil ein Kinderwunsch nicht vom Geldbeutel abhängt.
Ja, also es ist auch so, finde ich, das ist nochmal so dieser Aspekt der Ungerechtigkeit, ne? Weil, also ich kann von mir sagen, ich habe auch sehr gehadert mit diesem Warum, ne? Warum ich und ne? Verstehe ich nicht und so. Und dabei halt festgestellt, das ist nicht fair. Da ist nichts Faires dran, wer ein Kind kriegt und wer nicht. Ja, und wenn dann nochmal hinzukommt, dass es auch nochmal am Geldbeutel hängt, das ist ja noch umso trauriger. Deswegen finde ich die Initiative total gut.
Ja, das kann man vielleicht noch sagen. Das sind aktuelle Zahlen auch von diesem IVF-Register. Im Jahr 2009 gab es 13.392 geborene Kinder, die mit künstlicher Befruchtung gezeugt wurden. Im Jahr 2016 waren es schon 20.754 Kinder. Also das ist schon ein deutlicher Anstieg. Und ich denke mal, dass das noch weiter nach oben geht, je mehr Bundesländer eben diese Förderung einführen.
Katharina, wie war das denn bei dir? Hattest du das auch überlegt, diesen Weg mal einzuschlagen oder?
Nicht wirklich. Wir sind natürlich dann im Laufe dieser 5, 6 Jahre, wo wir es probiert haben, sind wir natürlich, da waren ganz schön viele auch sehr anstrengende und sehr schmerzhafte Untersuchungen bei, logischerweise. Also von Genetik bis Gebärmutterspiegelung und alles dazwischen irgendwie. Und natürlich haben wir uns darüber Gedanken gemacht, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn, und haben dann festgestellt für uns, also zum einen, dass es nicht so wirklich viel Sinn gemacht hat, weil ich bin ja schwanger geworden. Ich sag mal, künstliche Befruchtung ist ja vor allen Dingen für die auch, die nie schwanger werden, wo das überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Also das zum einen, und zum anderen war es dann tatsächlich auch so, dass bei meiner vierten Fehlgeburt haben wir die Ausschabung untersuchen lassen. Und das war ein genetischer Defekt. Mhm. Es wäre eine Trisomie gewesen, eine nicht lebensfähige Trisomie gewesen. Und das hat mein Mann und ich schon nochmal zum Nachdenken gebracht. Also zum einen im Sinne von, die Natur lässt sich nicht beherrschen. Und zum anderen hat die Genetikerin uns halt auch ganz klar erklärt, wenn wir das machen würden, dann reden wir darüber, dass selektiert wird, welche befruchtete Eizelle eingesetzt wird, und dafür braucht man dann über einen Ethikrat gehen und so weiter und so weiter. Und da war für meinen Mann und ich sehr, sehr klar, wir haben uns nur angeguckt und hatten beide nicht das Gefühl, dass das unser Weg ist. Aber das ist keine Kritik an den Leuten, die das machen. Ne? Jeder macht das so, wie er mag, aber für uns war klar, das ist nicht unser Weg.
Ich finde diesen Schritt so faszinierend, dass du quasi auch geprägt bist durch diese Kinderlosigkeit und jetzt aber mit Menschen reden möchtest, denen es ähnlich geht. Fehlt da auch manchmal ein bisschen die Distanz dann auch, oder ist es gerade das, was diesen Job für dich ausmacht?
Ich glaube tatsächlich, dass es etwas ist, was den Job für mich ausmacht, ja, kann ich sagen. Nein, ich habe eine professionelle Distanz. Natürlich gibt es da immer mal wieder Themen, die auch bei mir tangieren, das merke ich auch, aber als Coach bin ich dann auch professionell genug und stelle das fest und gucke mir das aber nur an und sage dann, okay, das gucke ich mir später nochmal in Ruhe an, weil ich habe ja selbst auch einen Coach, ne, mit dem ich solche Sachen dann aufarbeite und mit dem ich dann sprechen kann, wenn das etwas zu nahe kommt. Aber ansonsten habe ich da eine professionelle Distanz, bin halt vielleicht ein bisschen empathischer, sage ich jetzt mal, vielleicht als ein anderer Coach, der diese Erfahrung nicht gemacht hat.
Wie kam so diese Idee, das zu machen?
Ehrlich gesagt kam es, soweit ich mich erinnere, kam das tatsächlich morgens in der Meditation mal. Und dann, wow, dachte ich so, ja, das ist es. Okay, ich habe ein Ziel. Und dann habe ich halt noch, habe ich Trauerbegleiterin gelernt und so weiter und so weiter. Und dann Paarberatung. Und ja, dann habe ich jetzt vor ein paar Wochen meine Praxis aufgemacht.
Mich interessiert auch noch, was ist denn der Unterschied in diesem Job zu einem Psychologen jetzt als Beispiel?
Da gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied. Also Psychologen zum einen müssen studieren. Psychotherapeuten müssen nicht nur studieren, sondern noch eine 3- bis 5-jährige Ausbildung haben. Und diese Berufsgruppen, die beschäftigen sich mit Menschen, die wirklich psychische Störungen haben, krankhafte psychische Störungen. Also eine Depression zum Beispiel, wenn jemand eine Depression hat, würde ich den immer weiter verweisen. Da ich habe keine Heilerlaubnis. Ja. Psychologe geht viel tiefer, also macht Tiefenpsychologie, macht Psychoanalyse, geht meistens, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Strömungen, aber meistens gucken die nach dem Grund, gucken die ganz viel in die Vergangenheit, warum etwas so gekommen ist, wie es gekommen ist und so weiter. Aber wie gesagt, der Fokus ist auf krankhaften psychischen Störungen. Und das darf ich als Coach alles nicht behandeln. Coach ist leider ein ungeschützter Begriff in Deutschland, das ist ein bisschen schade. Es gibt auch da halt, also man kann theoretisch einen Zweitageskurs machen und könnte sich Coach nennen. Ich hoffe, dass das nicht so viele Leute machen, sondern dass man das auch ernst nimmt, ne? Weil man ja schon sehr, sehr nah an die Leute rankommt. Und als Coach darf ich das, wie gesagt, nicht. Als Coach bin ich eher Wegbegleiter. Ja, es gibt eigentlich immer eine Zielfrage am Anfang der Phase oder der Coaching-Sitzung. Wo will der Klient hin? Und ich unterstütze, indem ich verschiedene Methoden habe, indem ich das Selbstmanagement stärke, indem ich sozusagen die Ressourcen der Menschen herauskitzel. Und meine Haltung als Coach ist, dass der Klient, der Coachee, selbst der Experte für sich selbst ist. In ihm ist die Lösung und ich kitzel die Lösung sozusagen nur hervor.
Du stellst quasi die Fragen, die er selbst beantworten oder die Person selbst.
Okay. Genau, also ich berate halt auch nicht. Ne? Ich weiß ja nicht, was für dich der richtige Weg ist, das weißt nur du. Aber ich kann halt mit speziellen Fragetechniken, über spezielle Methoden, kann ich halt dir einfach helfen, deinen Weg zu finden.
Wir hatten ja vorhin auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen, wie man mit Leuten umgehen sollte, die ungewollt kinderlos sind. Oft gehen ja manche ein bisschen forsch vor, also wenn sie auch diese Situation nicht wissen, und dann bekommt man so Fragen gestellt wie, hast du Kinder oder willst du Kinder haben? Warum sind diese Fragen so schwierig für Leute, die ungewollt kinderlos sind?
Ja, weil das eine extrem intime Frage ist. Also warum hast du keine Kinder? Hast du Kinder ist eine intime Frage. Also da machen sich die meisten Leute, die halt ganz normal Kinder gekriegt haben, oftmals gar keine Gedanken zu. Ja, aber wenn ich diese Frage beantworte, ganz ehrlich beantworte, dann ist das erstens kein Gespräch, keine Ahnung, für die Kantine oder ein Gespräch im Vorbeigehen, dann kann ich da ganz, ganz tief drauf antworten. Und früher habe ich das nicht gemacht, früher habe ich immer einfach nur gesagt, nein, diese Schweigen dann auch so akzeptiert, ja, und die Leute gucken mich dann immer so völlig verwirrt an, da kommt nichts mehr. Die wenigsten haben nachgefragt, Gott sei Dank. Und aber inzwischen gehe ich da offen mit um, ich sage, nein, wir haben keine Kinder, hat nicht funktioniert bei uns. Ne, und dann ist das für mich abgehakt. Und je nachdem natürlich, wer mir gegenübersteht, hole ich dann schon auch nochmal aus. Aber es ist eine zutiefst persönliche Frage. Es gibt ja auch ganz, ganz viele verschiedene Fälle. Was ist mit Menschen, die in dem richtigen Zeitfenster nicht den richtigen Partner gefunden haben oder die verlassen worden sind von ihrem Partner? Also da können heftige Schicksale hinterstehen. Und ich sage immer, frag nicht, wenn du die Antwort nicht ertragen kannst. Sondern du musst dir einfach bewusst sein, dass wenn jemand das rausholt, wirklich, ja, dass da ganz schön was zum Vorschein kommen kann. Das ist eine zutiefst persönliche Frage.
Hast du da auch mit dem Pärchen drüber gesprochen, wie das für die war?
Ja, also die hat vor allem natürlich große Probleme gehabt mit Spielplätzen, mit schwangeren Frauen, die sie gesehen hat. Das ist unglaublich schwierig und das belastet einen ja ohnehin schon. Wenn dann aber natürlich noch dein persönliches Umfeld dazu kommt, Familie, Freunde, die fragen, na, was ist denn endlich mal, ne? Also alle Menschen zwischen 30 und 40 kennen diese Frage wahrscheinlich, zumindest mal von ihren Eltern, aber wahrscheinlich auch von vielen anderen. So, wie sieht's denn mal mit Kindern aus und wann ist es denn endlich mal bei euch soweit? Und ich finde das immer sehr indiskret und würde jedem empfehlen, ob Kinder oder nicht, diese Frage einfach nicht zu stellen, weil ich glaube, jeder, der über das Thema sprechen möchte, der macht das auch schon von alleine. Das muss man nicht noch herauskitzeln oder herausfordern. Und für die Frau war es so, dass sie sagte, sie konnte eine Zeit lang an vielen Spielplätzen nicht vorbeigehen, ohne da noch einen Heulkrampf zu bekommen tatsächlich. Also die ist daran eine Zeit lang richtig zerbrochen, genauso wie wenn sie schwangere Frauen gesehen hat. Nicht, weil sie es den Frauen in dem Moment missgönnt hat, überhaupt nicht. Aber eben genau was du eben sagtest, Katharina, weil sie es unfair, sich unfair anfühlt. Ne? Warum hat es bei ihr geklappt und bei mir eben nicht? Und deswegen ist das, glaube ich, relativ schwierig und da sollte man mit diesem Thema sehr sensibel umgehen, auch selbst in einem Freundeskreis oder in größeren Gruppen, wo ich das auch zum Teil selbst in meinem privaten Umfeld erlebe. Und ich finde, das ist ein Thema, was einfach ein bisschen mehr Vorsicht fordert.
Ist das bei dir persönlich auch aufgefallen, also nach den Gesprächen, dass du dich in dieser Kommunikation ein bisschen verändert hast oder warst du da grundsätzlich auch schon sensibler?
Ja, sagen wir mal so, ich habe schon versucht, immer schon sensibel zu sein in der Frage, einfach auch, weil mich das selbst gestört hat, weil ich das auch für eine sehr persönliche Sache halte, ne? Und eben nichts, was so eben auch sagtest, was man in der Kantine besprechen sollte. Aber natürlich sensibilisieren diese Begegnungen nochmal umso mehr. Also sowohl, als ich einige Folgen des Podcasts gehört habe, als auch das Gespräch mit der jungen Frau aus Essen. Man wird doch sehr viel demütiger, wenn es bei einem selber recht reibungslos alles war. Und da empfindet man doch eine noch mal größere Dankbarkeit, glaube ich, ja.
Oft wird ja dann auch Mitleid bekundet mit Personen, die quasi ungewollt kinderlos sind. Ist das der richtige Weg oder wie würdest du das einschätzen, Katharina?
Also ich habe sowieso ein Problem mit Mitleid, muss ich gestehen. Mitleiden muss keiner mit mir. Mitgefühl finde ich eher. Das sehr gerne. Mitleiden muss auf gar keinen Fall jemand. Weil ich führe ein erfülltes und glückliches Leben. Das habe ich mir erarbeitet, ja. Zusammen mit der Erkenntnis, wenn du unglücklich bist, hilft dir auch ein Kind nicht weiter. Ja, also man kann ja selber jeden Morgen entscheiden, wie gucke ich aufs Leben. Ist es ein doofer Montagmorgen im Herbst und es regnet? Oder sage ich mir, hey, ich lebe in einem der reichsten Länder der Welt und ich mach mir irgendwie eine coole Woche und hole mir erstmal meinen Lieblings-Coffee to go irgendwo. Ne? Also es hängt ja an der eigenen Einstellung ab, ne? Wie man sein Leben leben will. Und man ist der eigene Schöpfer, die eigene Schöpferin seines Lebens. Und also wenn man zutiefst unglücklich ist, dann hilft ja auch ein Kind nicht weiter und macht das Leben nicht kompletter. sondern das, also ich, es ist meine Meinung, meine Erfahrung, sondern das kommt ja vor allem aus einem selbst raus. Also deswegen brauche ich kein Mitleid. Mitgefühl, Empathie, ja, sehr, sehr gerne. Aber Mitleid brauche ich nicht.
Also wir halten also fest, ungewollte Kinderlosigkeit ist kein Tabuthema.
Ja, okay. Absolut. Ja.
Sollte aber mit einer gewissen Sensibilität auf jeden Fall behandelt werden. Ich bedanke mich bei euch beiden für das tolle Gespräch und bei euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr uns noch einmal eine Rückmeldung zu unserem Podcast geben wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an hallo@nahunddirekt.de. Und damit ihr keine Folge von unserem Podcast mehr verpasst, könnt ihr ihn unter anderem auch auf Spotify abonnieren. Einfach Nah und Direkt in das Suchfeld eingeben und schon landet ihr auf der Seite von unserem Podcast. Die nächste Folge gibt es dann am kommenden Freitag. Macht's gut!